Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
I'll try another one.
All right, here you go, Timony.
Der blinde Straßenmusiker Moondog lebte und spielte von 1943 bis in die frühen 1970er Jahre in Manhattan. Heute gilt ein Fünftel der Bevölkerung New Yorks als arm. Über 100.000 Kinder in der Stadt sind obdachlos. Und auch hierzulande ist das urbane Leben in der Stadt nicht immer mit Wohlstand verbunden. So zeigte erst kürzlich eine Studie der Bertelsmann Stiftung, dass insbesondere in Großstädten die Armutsquote deutlich höher liegt als insgesamt in Deutschland. Die vielfältigen Aspekte von Prekariat in unterschiedlichen Großstädten diskutierten Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung im Rahmen eines Workshops. Hintergründe von Dagmar Röhrlich.
Smog, Staub, Dreck und viel Armut. Knapp 20 Millionen Einwohner leben in Kairo, viele davon in Slums. Und jedes Jahr ziehen mehr Menschen vom Land in die Megacity.
Städte sind Orte der Hoffnung, weil sie Orte der sozialen Freiheit sind. Orte, an denen der Traum von der Selbstverwirklichung wahr werden kann.
Dr. Brian Campbell vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts scheint die Hoffnung auf ein besseres Leben in den Städten trügerischer denn je.
Egal wo, überall auf der Welt haben die Menschen Probleme, über die Runden zu kommen, bleiben zu können, wo sie sind. Ihre Arbeitsplätze scheinen immer unsicherer zu werden, langfristige Pläne zu machen immer schwieriger, ebenso die Erwartungen für das eigene Leben zu erfüllen. Das alles schafft neue Probleme. Ganze Gesellschaften scheinen sich nicht weiterzuentwickeln, was zu Gefühlen der Verletzlichkeit, von Verlust, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit führt.
Das betrifft Menschen in Europa ebenso wie in Amerika, in Asien ebenso wie in Afrika. Überall nimmt ein Teil der Bevölkerung das Leben als zunehmend prekär wahr, als wirtschaftlich und sozial unsicher, vom Abstieg bedroht und sich selbst als machtlos und ausgeliefert. Die Städte, sie seien so etwas wie Fenster auf diese Entwicklungen, die derzeit abliefen und die das urbane Leben prägten, unterstreicht Dr. Christian Lahey vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle.
Uns interessiert, ob dieses Gefühl, am Rand zu stehen, aufgrund von Faktoren, die das städtische Leben kennzeichnen, besondere Formen annimmt. Aufgrund von Faktoren wie Bevölkerungsdichte, Anonymität, dem Leben unter Fremden, dem engen Nebeneinander von Arm und Reich. Derzeit ist jedoch die Frage, ob das Prekariat in den Städten durch die Globalisierung und dadurch, wie Digitalisierung und Internet die Wirtschaft verändern, neue Formen annimmt. Können solche Entwicklungen das Gefühl einer prekären Lebenssituation verstärken?
Prekariat, so erläutert Brian Campbell, trete heute rund um die Welt in unterschiedlichen Formen auf.
Prekariat geht weit über den wirtschaftlichen Bereich hinaus. Es geht um mehr als um Arbeit und ein regelmäßiges Einkommen, sondern beispielsweise auch um den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Auch die Umwelt spielt eine Rolle, wenn Menschen in belasteten Gebieten leben oder verschmutztes Wasser trinken müssen. Es gibt auch eine rechtliche oder politische Prekarität, wenn Menschen keine Staatsbürgerschaft besitzen und vor Gericht nicht für ihr Recht und ihr Menschenrecht kämpfen können. Dieses Phänomen ist weltweit sehr verbreitet. Es gibt auch eine Form des religiösen Prekariats, wenn Menschen nicht in der Lage sind, ihren religiösen Verpflichtungen nachzukommen, was für Gläubige im Nachleben schlimme Folgen haben könnte.
Trotzdem leben seit 2007 mehr Menschen in den Städten als auf dem Land. Derzeit sind es rund 55% der 7,62 Milliarden Menschen auf der Erde. 2050 sollen es einer UN-Schätzung zufolge fast 70% sein. Viele Faktoren befeuern die Wanderungsbewegungen in die Städte, erklärt Brian Campbell. Beispiel Afrika.
Meine Kollegen, die in Afrika arbeiten, reden ständig von Landnahmen, wenn Investoren oder Konzerne landwirtschaftlich genutzte Flächen kaufen, ohne dass die Bauern in den Dörfern etwas davon erfahren. Plötzlich können sie nicht mehr arbeiten, müssen fort. Oder der Klimawandel. Er kann im ländlichen Raum ganze Gebiete für die Landwirtschaft unbrauchbar machen. was sollen die Menschen dann anderes machen, als in die Städte zu ziehen?
In den Städten bündeln sich die Probleme. Migration, Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, explodierende Mietpreise, Kriminalität, Armut. Auch in Deutschland ist die Armutsquote einer aktuellen Studie zufolge in Großstädten höher als auf dem Land. Lag 2016 der Anteil der Sozialleistungsempfänger bundesweit bei 10,1% der Bevölkerung, sind es in den Städten mit über 100.000 Einwohnern 14%.
In zahlreichen deutschen Städten haben heute viele Menschen gegen steigende Mietpreise protestiert. Allein in Berlin beteiligten sich nach Angaben der Polizei deutlich mehr als 10.000 Demonstranten. Die Veranstalter sprechen sogar von 40.000 Teilnehmern.
Proteste entzünden sich unter anderem an hohen Mieten und der Gentrifizierung. In Berlin begann ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Die Städter wehren sich gegen die prekäre Lage auf einem Wohnungsmarkt, auf dem Hunderttausende von Wohnungen fehlen.
Es ist aber auch ein Stoppzeichen. Ein Stoppzeichen an das internationale Kapital, was immer noch nach Berlin strömt und die Preise nach oben treibt, dass die Berliner Bevölkerung sich wehrt.
Die Menschen fühlen sich ohnmächtig, auch durch die Globalisierung, den Einfluss der Finanzmärkte auf die Realökonomie und die Veränderungen in internetgetriebenen Märkten, meint die Professorin Ida Sasser vom City College New York.
Uns ist die Macht verloren gegangen, die wir durch die Gewerkschaften und die alten Arbeiterparteien einmal im Wohlfahrtsstaat hatten. Die Arbeiterschaft hat durch die neuen Informationstechnologien auf vielen unterschiedlichen Wegen ihren Einfluss verloren. Durch Firmen wie beispielsweise Airbnb, Uber, Lyft und andere Apps.
Internetbasierte, global operierende Firmen wie Amazon oder auch die IT-Unternehmen seien nicht mehr auf nationaler oder gar lokaler Ebene integriert. Die Folge?
Während der vergangenen 150 Jahre haben die Menschen auf nationaler Ebene dafür gesorgt, dass Wohlstand auch umverteilt wird. Sie haben sich einen Wohlfahrtsstaat erkämpft. Globalisierte Unternehmen haben sich von diesen nationalen Fesseln befreit. Den Menschen ist es noch nicht gelungen, für diese weltweit operierenden Unternehmen demokratische Interventionsmöglichkeiten zu entwickeln. Die können deshalb viele Regulierungen umgehen.
Mit ihren Protesten versuchten die Menschen, die Entwicklungen wieder einzufangen, neue Formen der Demokratie zu entwickeln.
Kapital, das nicht mehr wirklich an nationale Grenzen gebunden ist, das einfach in eine Stadt investiert, aber auch wieder abgezogen werden kann, wenn es in einer anderen mehr Profit gibt, das verstärkt die Unsicherheit des urbanen Lebens. Diese Entwicklungen gleichen sich interessanterweise rund um die Welt, ob es nun Kinshasa betrifft, Atlanta oder Barcelona. Das gilt auch für die Auswirkungen des Tourismus auf die Städte oder die Folgen der Deindustrialisierung, wenn Unternehmen aus den Städten ziehen.
Allerdings, so erklärt Christian Lahey, würden diese Entwicklungen von der Bevölkerung sehr unterschiedlich wahrgenommen. Im globalen Süden sei es eher der normale Gang der Dinge, dass es den Kindern nicht unbedingt besser gehe als der eigenen Generation. Und so reagierten sie anders, nicht mit der gleichen Wut, sondern sie versuchten, jede Chance zu ergreifen, die sich ihnen biete, so Christian Lahey. In Europa allerdings bedeutet diese Erfahrung der Unsicherheit nach vielen Jahrzehnten des Sozialstaats etwas Neues, Unerwartetes, einen Schock.
Sie erleben ein großes Gefühl des Verlusts und dass das nicht so sein sollte. Man sollte nicht ängstlich und unsicher in die Zukunft sehen. Zumindest in Europa sind wir mit dem Gedanken aufgewachsen, dass dieser Wohlfahrtsstaat für uns sorgen und dass das Leben immer besser werden wird. Das wird jetzt in Frage gestellt und darauf reagieren die Menschen sehr wütend.
Zum Beispiel in Paris, wo Ida Sasser Protestbewegungen untersucht.
So sieht es aus am Morgen nach den schweren Krawallen. Nach der Polizei ist der Räumdienst im Einsatz.
Ich habe in Paris die protestierenden Bahnarbeiter befragt. Die Studenten von Nuit Debout, die sich vor allem gegen die Liberalisierung des Arbeitsrechts richteten. Dann kamen die Gelbwesten, eine ganz andere Gruppe aus Rentnern und Menschen vom Land.
Mit den Gelbwesten lag der Ursprung einer Protestbewegung nicht mehr in der Stadt, sondern auf dem Land. Die Menschen wehrten sich gegen die geplante Erhöhung der Treibstoffabgaben, forderten mehr direkte Demokratie.
Dutzende Autos sind ausgebrannt, Schaufenster zersplittert, Geschäfte geplündert.
Die Protestierenden fühlen sich zum Schweigen gebracht, ausgelöscht, ungehört. Darüber sind sie wütend. Und diese Wut spiegelt sich in den zerbrochenen Fenstern wieder.
Bilder wie im Bürgerkrieg. Das ist das Werk rechter und linker Randalierer. Längst geht es nicht mehr um die Spritsteuer, sondern um soziale Gerechtigkeit. Die Menschen sind zur Place de l'Étoile gekommen und diskutieren erregt, was ist los in ihrem Land.
Die Bevölkerung fühlt sich enteignet. Die Menschen haben das Gefühl, verloren zu haben. Immer mehr Entscheidungen fallen nicht auf Ebene des Nationalstaates, sondern auf globaler oder EU-Ebene. Die Menschen vor Ort haben noch kein Instrument, um darauf demokratisch Einfluss zu nehmen, fühlen sich entmachtet.
Ob Stadt oder Land, die Gefühle, die hinter den Protesten stehen, scheinen sich zu gleichen.
Dieses Gefühl ist unserer Meinung nach ein wichtiges Merkmal dieser Zeit, vor allem in den Städten.
Leben in urbanen Räumen, Leben in Unsicherheiten. Dagmar Röhrlich berichtete über einen Workshop am MPI für ethnologische Forschung.